Das Beeple Messeradio zur Spiel 2025. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Etappe auf unserer Road to Essen. Ich bin Alex, die euch vielleicht als Brettspielhamster oder aus dem Podcast Spielkulturerbe ein Begriff ist. Und heute habe ich einen Verlag zu Gast, der wie kaum ein anderer für die Vielfalt an Spielen steht. Denn heute bei uns ist Huch bzw. Hutter. Und dafür bei uns zu Gast ist heute Tamara Dietzen aus der PR-Abteilung von Huch. Hi Tammy, schön dich zu sehen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist bei Huch für die PR im Bereich Social Media verantwortlich, also dafür, dass Neuheiten, Kooperationen, Geschichten rund ums Spielen sichtbar werden. Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus und vor allem jetzt gerade vor das Spiel?
Mein beruflicher Alltag, gute Frage. Eigentlich gar nicht so spannend wahrscheinlich, wie es oft klingt mit Social Media. Ich habe das auch, dass ich ganz normal Mails abarbeite. Ich habe auch noch eben Spieleveranstaltungen und Promotions bei mir liegen und auch den Newsletter oder auch zum Teil die Website. Das heißt, ich bearbeite auch diese Themen, aber Social Media im Speziellen ist quasi mein größter Alltag, sage ich mal. Da ist es so, dass ich verschiedene Dinge planen muss, Content, Kooperationen, wie du es schon angesprochen hast, mit Influencern oder auch mit UGC-Creatern, die dann eben Videos für uns erstellen, aber eben auch Content, den ich selber erstelle, mit Kollegen auch erstelle. Das sind dann die Videos, die ihr eben bei uns auf Instagram und TikTok sehen könnt. Und da geht es eben vor allem darum, sich Strategien zu überlegen, wie man Spiele darstellen möchte, wie man Spiele eben den Leuten vorstellen möchte, wie man das auch auf eine witzige Art und Weise machen kann, dass es nicht zu trocken wird. Und mein Alltag ist da eben, dass ich einen Bereich habe aus, ich arbeite Mails ab, aber ich kann eben auch kreativ arbeiten, mir Konzepte überlegen und die dann eben umsetzen.
Ich vermute, dass die PR im Brettspielen ein bisschen anders ist als vielleicht in anderen Bereichen, weil es ja nicht nur darum geht, über ein Produkt zu informieren, sondern Lust aufs Spielen zu machen. Inwiefern beeinflusst es denn, wie du über Spiele sprichst oder Kampagnen planst?
Das beeinflusst es sehr groß, weil wir eben auch eine große Möglichkeit haben, kreativ zu arbeiten. Also es ist nicht nur ein Produkt, das wir an den Mann bringen müssen, sondern wir müssen die Leute, wie du gesagt hast, dazu animieren, dass sie Lust auf dieses Produkt haben. Und dadurch kann man eben auch Strategien wählen, die bei anderen Marken vielleicht nicht so angebracht wären. Man kann Dinge witziger einplanen, man kann lustige Trends aufgreifen und die eben auf das Spiel beziehen und kann so eben dann bei Menschen die Lust schaffen, dass sie das Spiel ausprobieren möchten. Und es muss eben nicht auf so einem trockenen, klaren Weg passieren, sondern wir haben sehr viel Vielfalt und sehr viel Möglichkeiten, dadurch, dass es halt um ein Produkt geht, das eben mit Spaß verbunden ist, das mit Freude verbunden ist.
Wie beliebt macht man sich denn in der Firma, wenn man immer die ist, die mit einer Kamera ankommt?
Unterschiedlich. Also es gibt Kollegen, die sehr offen sind dafür. Es gibt auch Kollegen, wenn ich mit der Kamera um die Ecke komme, die dann schon so sind, heute nicht, ich bin nicht geschminkt oder ich habe viel zu tun. Also tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Ja, es kommt sehr auf den Tag an und auch darauf, welchen Kollegen ich damit wie oft auch schon auf die Nerven gegangen bin.
Welchen Tipp kannst du uns denn geben, worauf man heutzutage in der digitalen Kommunikation achten sollte, um die Leute zu begeistern und vielleicht auch länger als 3 Sekunden am Reel zu halten?
Ich glaube, sehr wichtig ist, sich selbst auch nicht zu ernst zu nehmen. Also natürlich geht es darum, dass es nicht ins Lächerliche kippt, aber es ist trotzdem wichtig, dass man vielleicht auch Facetten zeigt und Einblicke zeigt, die man normalerweise nicht so bekommt, finde ich, und das aber auf eine unterhaltsame, lustige Art und gern auch, finde ich, mal auf Kosten der eigenen Person. Ich glaube, man darf sich da einfach nicht so ernst nehmen, weil das einen einfach nahbarer macht und die Menschen dann auch als Person ja einschätzen können, sich auch eher mit einem verbunden fühlen. Das wäre jetzt so mein Tipp.
Mhm. Welche Rolle spielt Authentizität in dem Zusammenhang?
Eine sehr, sehr große. Social Media ist die Plattform, finde finde ich, bei der einem nicht verziehen wird, wenn man unauthentisch ist. Also gerade auf Social Media finde ich es extrem wichtig, Authentizität zu zeigen, um sich auch von anderen abzuheben. Also für mich persönlich ist es ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
Wie viel Einblick kriegt man denn als Person in der PR in die Spieleentwicklung?
Bei uns ist es tatsächlich großer Vorteil, dass wir doch noch ein relativ kleines Team sind. Dadurch haben wir schon sehr, sehr viel Einblick, würde ich sagen. Natürlich gibt es auch Bereiche, das macht die Redaktion dann einfach oder der Einkauf und da fragen wir dann auch nicht näher nach. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir schon einen sehr guten Überblick auch darüber, wie dann Spiele bei uns entstehen und entwickelt werden.
Und gibt es da auch Spiele, bei denen du sagst, die sind dir besonders ins Herz gewachsen, weil du in der Entwicklung das irgendwie so miterlebt hast?
Ja, also gerade von den zwei, es gibt zwei Neuheiten, die finde ich sehr, sehr schön. Das wäre einmal unter anderem Rising Cultures, weil ich die Grafik tatsächlich super schön finde. Die hat der Stefan Sonnenberger illustriert, das Spiel. Und die Karten sind auch alle handillustriert, also alle einzeln illustriert, alles persönlich von ihm gezeichnet. Und es ist einfach ein wirklich, wirklich super schönes Spiel. Oder auch Makoto ist auch von ihm gezeichnet. Da hat unser Redakteur eben super eng mit dem Illustrator und dem Autor auch zusammengearbeitet und dadurch hatten wir auch viel Kontakt zum Teil mit Autor als auch mit Illustrator. Und das macht ein Spiel natürlich dann auch nochmal besonderer.
Welche Rolle würdest du denn sagen, spielt da KI aktuell, sei es im Bereich Spieleentwicklung oder im Bereich PR? Oder ist das was, wo ihr bewusst sagt, machen wir nicht?
Also wir sagen da eigentlich bewusst, machen wir nicht. Wir legen schon super viel Wert drauf, dass wir eben auch Illustratoren unterstützen, dass dieser künstlerische Prozess da ist, dass diese Kommunikation da ist. Uns ist das einfach enorm wichtig. Witzigerweise wird genau dieses Thema auch in unserer aktuellen Hauszeitung dann aufgegriffen werden. KI und dass wir eben bewusst sagen, wir möchten mit den Menschen arbeiten, die eben diese Leistung erbringen und nicht mit der KI.
Was bedeutet denn Hauszeitung?
Genau, wir haben quasi jedes Jahr zu essen so eine Hauszeitung, die wird auch dann zum Teil ausliegen. Da bekommt man noch so ein bisschen so einen Einblick, die wird auch dann online bei uns auf der Webseite sein, da bekommt man so ein bisschen so einen Einblick in den Verlag, in verschiedene Themen, zum Beispiel auch in unseren Export oder in Spieletipps von unserer Redaktion. Die kann man sich dann auch gerne da einfach runterladen auf unserer Webseite. Und da ist eben dann auch das Thema KI so ein bisschen im Mittelpunkt.
Aber jetzt hast du ja gerade schon mal angedeutet, dass ihr natürlich auch viel unterwegs seid im Bereich Vertrieb. Und gleichzeitig entwickelt ihr ja auch eigene Spiele. Mhm. Soweit wie ich es sehe, ist Hoch ja Teil von Hutter Trade. Und ihr habt die Eigenmarke Hoch, die Spiele auch entwickelt oder lokalisiert. Und auf der anderen Seite ein großes Partnernetzwerk mit internationalen Verlagen. Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Doppelrolle einerseits als Vertriebler und andererseits als eigenständiger Verlag beeinflusst, wie ihr nach außen auftretet?
Also erstmal muss ich sagen, das hast du absolut richtig erfasst.
Glück gehabt.
Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen, weil vielen eben Huch mehr sagt als jetzt Hutter. Und zusätzlich sagen die Partnermarken wie Yellow, Helvetic, vielen Spielern was, aber ihnen ist nicht bewusst, dass es quasi Partnermarken von uns sind, deren Vertrieb wir zum Teil in Deutschland übernehmen. Also oft muss ich dann eben die Story erzählen mit, ja, also Huch ist, dieser Ausruf ist so entstanden, dass mein Chef Hermann Hutter eben damals das Ganze ja mit Zoch gegründet hat und Huch ist quasi ein Zusammenschluss aus Hutter und Zoch. Deshalb das Huch. Und das ist eben unsere Eigenmarke. Und eigentlich sind wir aber Hutter Trade und wir vertreiben eben auch noch Spiele von Yellow, Helvetic, MM-Spiele, Fun Tales und so weiter. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Inwiefern diese Doppelrolle beeinflusst, wie ihr nach außen auftretet?
Die beeinflusst auf jeden Fall dahingehend, dass wir ja zum Beispiel auch zwei Social-Media-Kanäle haben. Wir haben einmal einen Mutterkanal, einmal einen Buchkanal, weil es uns halt doch wichtig war, unseren Partnermarken doch auch noch eine Präsenz zu geben, aber eben auch unseren eigenen Marken. Also es ist schon immer so ein Balanceakt. Das beeinflusst auf jeden Fall, dass wir immer versuchen müssen, sowohl unseren eigenen Spielen gerecht zu werden oder unseren Lokalisierungen gerecht zu werden und eben aber auch den Partnermarken. Und deswegen auch der Versuch mit den zwei Kanälen, das einfach so ein bisschen zu entzerren, um eben den Spielen auch genug Raum zu geben.
Was verbindet denn all diese Spiele trotz ihrer Unterschiede? Also was macht die Hoch-DNA aus?
Ich würde gerade sagen, diese Vielfalt, dass ich glaube, dass für jeden was dabei ist. Also uns ist enorm wichtig, eben uns nicht nur auf eine Sparte zu schlagen, sondern eben Spiele zu machen, hinter denen wir stehen, die wir gut finden, deren Idee wir gut finden, in denen wir Potenzial sehen. Ich würde sagen, zusammengefasst ist jedes Spiel, das wir vertreiben, ein Spiel, in dem wir Potenzial sehen und von dem wir denken, dass es cool wäre, wenn das eben auf den Markt kommt, wenn es Leute spielen können. Und ich würde sagen, das ist so das verbindende Element, Spiele zu lokalisieren, zu produzieren, zu vertreiben, die jedem die Möglichkeit bieten, auch Zugriff auf das Medium Spiel zu bekommen.
Stimmt eigentlich diese Geschichte, die man sich in der Szene erzählt, dass Hermann Hutter ständig um die ganze Welt reist und Spiele einpackt und mitbringt?
Das würde mich jetzt interessieren, wo das Gerücht herkommt, aber... Also, ja.
Ja, wahrscheinlich daher, dass es offensichtlich wahr ist.
Ja, mein Chef ist tatsächlich viel unterwegs, beschäftigt sich auch super viel mit dem Thema Spiel und knüpft sehr gern Kontakte. Und dadurch passiert das natürlich tatsächlich, dadurch, dass er eben auf vielen Messen im Ausland auch ist, dass er dann immer mit seinem Koffer voll Spielen wiederkommt. Und unsere Redaktion, die dann quasi sich anschaut und eben einordnet, wo sie Potenzial sehen. Genau.
Dann lass uns doch mal rüberschwenken zur Messe. Es gab offensichtlich einige Spiele, in denen ihr Potenzial seht. Aber fies, wie wir sind im Beeple-Netzwerk, haben wir ja gesagt, es werden immer drei Highlights ins Licht gerückt. Und du hast uns drei Highlights mitgebracht.
Genau.
Leg doch mal los. Was hast du im Gepäck?
Also ich habe einmal witzigerweise tatsächlich Rising Cultures, das ich vorher schon angesprochen habe, im Gepäck. Bei Rising Cultures ist es super interessant, dass es ein Strategiespiel ist, das aber für zwei Personen ausgelegt ist. Auch ein asymmetrisches Gameplay, das heißt, man hat vier Völker, aus denen man eben zwei auswählt, jede Person eins. Mit diesen Völkern versucht die Person dann eben möglichst viel Ruhm und Ehre aufzubauen und quasi Kulturen zu entwickeln. Deswegen Rising Cultures. Und auch eine Besonderheit des Spiels ist noch, dass es Multi-Use-Karten hat. Das heißt, man kann bei den Karten, die man einsetzt, entscheiden, möchte ich die jetzt für Ressourcen einsetzen? Möchte ich die einsetzen, um es ins Militär zu stecken? Möchte ich Gebäude bauen? Möchte ich es ins Anführen meines Volkes stecken? Also man hat einfach verschiedene Möglichkeiten und das macht das Spiel super spannend. Und noch dazu ist das Spiel halt wirklich super, super schön illustriert durch Stefan Sonnenberger, wie vorher schon gesagt. Das macht das Spiel einfach sehr, sehr einzigartig. Es ist ein Strategiespiel, das sehr, sehr besonders ist. Und ich finde es vom Mechanismus einfach sehr spannend und aber auch dazu halt noch super schön gemacht einfach.
Wie schafft man es denn, so ein geschichtlich angehauchtes Thema spielbar zu machen, ohne dass es trocken wird?
Ich glaube, das lebt gerade durch so innovative Mechanismen, dass man eben dann zum Beispiel so Multi-Use-Karten einbaut oder eben so ein asymmetrisches Gameplay, dass man sich vorher auch dann mit den Völkern oder mit dem Volk, das man dann spielt, auseinandersetzt. Also möchte ich jetzt die Ägypter spielen oder möchte ich jetzt Persien spielen oder Rom? Man muss sich damit vorher quasi mit dem Spielplan und auch dann mit dem, was die Kulturen mit sich bringen, so ein bisschen auseinandersetzen und sich auf dem basierend eben entscheiden. Und ich glaube, gerade das Spiel ist eine super Möglichkeit, auch geschichtliches Wissen oder geschichtliche Vorkommnisse an eine breitere Masse irgendwie aufzubringen.
Ja gut, Geschichte hat ja seinen schlechten Ruf aus negativen Schulerfahrungen, befürchte ich. Ja, leider Gottes. Eigentlich ist es ja was Spannendes. Das sehen wir auch an Initiativen wie den Boardgame Historians, die sich ja auch viel dafür einsetzen. Die werden bestimmt auch einen Blick auf Rising Cultures werfen.
Du hast hier auch tatsächlich eine Geschichtsstudentin sitzen. Also ich habe Geschichte studiert.
Ah! Wie ist das denn für dich mit diesem Hintergrund, wenn du geschichtliche Themen in Spielen siehst? Ist das eher so, dass du sagst, oh, ich freue mich, dass das umgesetzt wird? Oder kommst du eher an den Punkt, an dem du sagst, ah, das ist jetzt aber nicht historisch akkurat?
Also ich bin da schon ein bisschen locker. Ich finde, solange die Themen trotzdem irgendwie passend aufgegriffen werden, finde ich das eine super spannende Möglichkeit, um eben auch auf eine andere Art so ein bisschen Wissen zu vermitteln oder zumindest mal anzuregen, dass die Person sich damit beschäftigt, vielleicht dann auch nach dem Spiel, vielleicht googelt, was da dahinter steckt. Also ich finde es eine super spannende Möglichkeit, solange es, glaube ich, in einem Rahmen bleibt und dann nicht komplett irgendwie abgespaced und alles komplett umgedreht wird. Da blutet dann mein Geschichtsherz schon ein bisschen.
Wie kommt man denn von einem Geschichtsstudium in die Social Media PR?
Ich habe tatsächlich Germanistik und Geschichte studiert und habe mich dann nochmal in deutsche Literatur, habe ich dann noch einen Master gemacht und war dann erst im Buchhandel, weil Literatur, Buchhandel. Und ich war aber auch immer jemand, der schon während dem Studium gern Brettspiele gespielt hat. Und das ist ja auch so ein Studentenklischee, das halt einfach auch wirklich wahr ist, dass man sich trifft, um zu spielen. Und dann habe ich irgendwann eben die Ausschreibung gelesen, dass Hutter jemand für Social Media sucht. Und ich habe schon während der Ausbildung auch immer wieder so Social Media Kurse und so gemacht, weil es mich einfach super interessiert, weil ich es auch ein spannendes Medium finde. Und da ist dann irgendwie alles so zusammengekommen, sage ich mal.
Da haben die Multi-Use-Karten ineinander gepasst.
Ja, genau, exakt.
Das war eine kleine Sidequest, aber das hat mich neugierig gemacht. Lass uns aber nochmal ganz kurz zu Rising Cultures zurückkommen. Mhm. Es ist ja schon, spätestens seit Sky Team Spiel des Jahres wurde letztes Jahr, ist ja der Zwei-Personen-Hype ungeschlagen. Wie beurteilst du das denn? Wie kommt es dazu, dass auf einmal Zwei-Personen-Spiele jetzt absolut im Fokus sind?
Ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass es mehr Menschen ermöglicht, auch Brettspiele zu spielen, weil oft, ich meine, wenn ich jetzt abends heimkomme, dann gehe ich zu meinem Mann nach Hause und dann sind wir zu zweit. Und natürlich gibt es auch Spiele, die es möglich machen, zu zweit zu spielen. Aber es ist auch eine schöne Möglichkeit, Spiele zu haben, die wirklich darauf ausgelegt sind, weil die natürlich auch nochmal ganz andere Mechanismen auch mit reinbringen können. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Trend, weil es gibt ja auch trotzdem noch die Spiele für große Gruppen. Die werden auch nicht verschwinden. Aber es ist trotzdem ein ganz schöner Trend, weil man eben auch Spiele hat, die wirklich für zwei Personen ausgelegt sind und so auch eben bearbeitet wurden. So haben eben auch Leute, die abends einfach Lust haben, eine Runde zu spielen und aber nur mit ihrem Partner oder mit einem Freund zu Hause sitzen, eben auch die Möglichkeit, ein hochwertiges Brettspiel zu spielen. Ja.
Ich habe an mir selber beobachtet, dass es mir manchmal graut, wenn ich eine Anleitung lese und dann am Ende sehe, jetzt gibt's noch 15 Anpassungen fürs Zwei-Personen-Spiel. Dann denke ich mir immer, warum steht dann da für zwei Personen? Wenn es jetzt nur ist, dass man manche Gebiete abdeckt, okay, fair. Aber wenn es 18 Änderungen in der Regel braucht, dann denke ich mir immer, kannst du auch sein lassen. Dann bitte ab drei.
Ja, eben.
Vielleicht ist das der Countertrend. Was hast du uns denn noch mitgebracht? Ich meine, dass ich gesehen habe, du hast auf jeden Fall noch zwei Spiele im Gepäck, die für ein bisschen mehr als zwei Personen noch sind.
Genau. Es wäre einmal Blind Check. Blind Check ist ein Spiel, in dem man zwei Teams bildet. Und bei Blind Check deckt man Karten auf und muss dann die Lösung einschätzen. Da stehen zum Beispiel so Fragen wie, wie lange ist das Lied Hey Jude von den Beatles in Minuten? Oder wie lange trägt eine Kuh ihr Kalb im Bauch? Und man muss versuchen, mit den Karten, mit den Schätzungen, die man abgibt, so nahe wie möglich an die Zahl 21 zu kommen. Wenn man meint, man hat die Zahl erreicht, dann passt man. Das heißt, es treten zwei Teams gegeneinander an, die beide versuchen, möglichst mit ihren Karten zur Zahl 21 möglichst nah ranzukommen. Und man weiß aber eben nicht, wann die 21 erreicht ist. Das heißt, man muss so ein bisschen einschätzen, okay, gehe ich jetzt noch das Risiko ein, decke ich nochmal eine Karte auf, weil ich glaube, wir sind erst bei 15 oder lasst sich's lieber sein. Und wir haben das tatsächlich bei dem Spieleabend hier im Team gespielt und es waren absolut skurrile Fragen. Und es hat super viel Spaß gemacht, gegeneinander anzutreten. Und wir haben es tatsächlich, beide Teams haben es geschafft, genau auf die 21 zu kommen. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber es haben beide Teams geschafft. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, weil man irgendwie diesen kooperativen Mechanismus drin hat, aber man hat eben auch noch einen kompetitiven Mechanismus im Spiel. Und ich finde, das macht das Spiel sehr spannend. Plus die Fragen sind halt wirklich, da denkt man so nicht drüber nach. Also ich hätte davor nicht sagen können, wie lang das Lied Hey Jude von den Beatles ist oder wie lang eine Kuh jetzt trächtig ist. Und es vermittelt auf eine ganz skurrile Art und Weise einfach auch noch Wissen. Also finde ich ein super gutes Spiel.
Jetzt muss ich bei dem Mechanismus nochmal nachhaken. Also ist die Idee, dass man mehrere Karten auf der Hand hat und da stehen diese Fragen auf und dann legt man die im Prinzip ab und versucht sozusagen aus der Summe der Dinge die 21 zu bilden. Also dass man sagt, keine Ahnung, ich glaube, die Kuh ist irgendwie 10 Monate trächtig, ist das eine 10 für mich?
Genau, also es ist so, es liegen in der Mitte liegt ein Kartenstapel aus und die Teams ziehen quasi abwechselnd die Karten, beantworten die Fragen und sagen, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, okay, die Kuh ist 10 Monate trächtig, also es ist eine 10 für mich und dann lege ich die Karte hin und sage 10 und lock quasi 10 ein. Und dann ziehe ich so lange Karten weiter, wie ich eben denke, dass ich mit meinen Antworten dann auf die 21 komme. Und wenn ich denke, okay, da bin ich jetzt irgendwie, dann passe ich quasi. Dann hat das andere Team aber auch noch die Möglichkeit weiterzumachen, wenn es weitermachen möchte. Und am Schluss werden dann die Karten aufgedeckt und die quasi tatsächlichen Zahlen zusammengezählt und geguckt, wie nah man zu der 21 gekommen ist. Und das Team, das eben näher dran ist oder eben auch genau auf der 21 gelandet ist, hat eben gewonnen.
Ah, ich hatte nämlich gesehen, dass es so eine Art Ziehbox gibt, wo man die Karten rauszieht. Ich vermute mal, weil die Lösungen auf der Rückseite stehen.
Mhm, genau.
Ah,
ja.
Okay, das erklärt's. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, warum das so aufgebaut ist. Okay, das macht Sinn. Oh, ich neige dazu, solche Sachen völlig falsch einzuschätzen.
Ich tatsächlich auch. Ich war dann in meinem Team so, nee, wir sind bei 21, wir sind sicher bei 21. Und ich so, nein, Kamera, wir sind nicht bei 21. Ich so, okay, wir machen auf eure Verantwortung weiter. Und das war dann eben auch tatsächlich besser, weil wir noch lange nicht bei 21 waren. Aber es ist gerade auch diese Diskussion dann untereinander. Und also, das mit der Kuh müsste sogar tatsächlich stimmen. Also, deswegen...
War nur ein educated guess. Oder uneducated guess, ich bin ganz ehrlich. Bin zwar Dorfkind, aber keine Ahnung. Wie sieht es denn mit Highlight Nummer 3 aus?
Highlight Nummer 3 wäre tatsächlich ein Partyspiel, aber jetzt, bevor alle denken, oh, schämen und peinlich und überhaupt, gar nicht. Also Grab the Mic ist ein Partyspiel, bei dem es darum geht, dass gerade Leute auch, die nicht singen können, trinken können. Also es ist quasi ein Karaoke-Spiel für Personen, die nicht singen können. Bei Grab the Mic geht es nämlich darum, dass man Karten aufdeckt. Und die Person, der als erstes zu dem Wort, das auf der Karte steht, passende Lyrics einfallen, greift sich das Schaumstoffmikro und singt eben die Lyrics. Wenn es richtig ist, gibt's Punkte und sie darf auf eine Punkteskala nach oben. Wenn es falsch ist, kriegt sie einen Stummschaltmarker und muss eine Runde aussetzen. Und so versucht man eben auf der Skala möglichst schnell als erster auf die Punkte zu kommen und eben zu gewinnen. Und das Coole ist, dass es eben ein Partyspiel ist, das einfach auch für viele schon zugänglich ist, es eben nicht ab 18 ist, bei dem man nicht irgendwelche peinlichen Fragen über sich selber irgendwie beantworten muss, sondern einfach zusammen Spaß haben kann und es ist komplett wurscht, wie schräg man singt. Es geht einfach nur darum, die richtigen Lyrics zu haben.
Ich habe es tatsächlich schon für die BerlinCon spielen können und ich hatte am Anfang die Sorge, dass man sich vielleicht nicht traut, aber dadurch, dass es halt darum geht, wer sich zuerst dieses Mikro schnappt, fällt diese Hemmschwelle sehr schnell, weil wir ja doch alle sehr kompetitiv sind in der Brettspielszene. Und dann macht man sich doch ganz gerne zum Affen. Also da haben sich Katja vom Place und ich auch irgendwie so um 2 Uhr morgens saßen wir da an einem Place und haben uns gegenseitig voll gedröhnt.
Ach, mit der Katja, cool.
Ja. Was mir tatsächlich noch positiv daran aufgefallen ist, ist, dass die Begriffe, die zu singen sind, da immer auf Deutsch und Englisch draufstehen. Das fand ich schön, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, oh, mit Englisch fühle ich mich jetzt irgendwie nicht so sicher. Ah ja, gut, kein Thema, steht da auch auf Deutsch.
Mhm. Ja.
Das wusste ich jetzt tatsächlich schon, deswegen habe ich das jetzt einfach mal hervorgehoben. Ich hoffe, du verzeihst.
Ich verzeihe dir, dass du eine tolle Eigenschaft des Spiels hervorgehoben hast.
Wie ist das denn dann auf der Messe? Da bereitet ihr doch sicher auch solche Partyspiele ganz gezielt vor, damit die Leute Lust haben, das mitzumachen. Wie kriegt man das denn dahin, dass die sich trauen, auch in der Öffentlichkeit loszulegen?
Ich weiß, dass meine Kollegin damals so was Kleines geplant hatte, von wegen, dass man da eben dann auch Bilder machen kann und was gewinnen kann. Wir sind da tatsächlich aber gerade noch in der Planung, weil es eben genau diese Frage ist, wie sehr trauen sich Leute dann auch, wenn andere noch drumherum sitzen. Wobei ich mir immer bei Essen tatsächlich denke, der Lärmpegel ist so enorm in Essen. Wahrscheinlich hört man den Gesang überhaupt gar nicht.
Das stimmt wahrscheinlich. Gut, vielleicht braucht es einfach noch so ein bisschen, ich weiß nicht, 90s-Accessoires, dass man sich ein bisschen als keine Ahnung, als Blümchen, Ace of Base-mäßig verkleiden kann. Ich glaube, dann fallen die Hemmschwellen auch. Der Deutsche ist ja an vielen Stellen schon auch einfach immanent Karnevalist.
Ich glaube, wenn ich nicht in Terminen sitzen würde, würde ich mich auch freiwillig dafür melden.
Welche Aktionen und besonderen Highlights habt ihr denn noch so am Stand vorbereitet, auf die sich die Leute freuen können?
Also wir haben auf jeden Fall vorbereitet, dass zu Tea Garden Promokarten geben wird. Das heißt, wenn man ein Tea Garden Spiel kauft, bekommt man eben umsonst noch exklusive Promokarten dazu. Tea Garden war ja so das Highlight im Frühjahr, auf Deutsch jetzt eben bei uns im Vertrieb und ein super, super schön illustriertes Strategiespiel auch mit dem Bezug eben zu China und Teeanbau. Ist persönlich auch eins meiner Highlights dieses Jahr. Macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen, weil es eben auch sehr viele Mechanismen hat. Man hat sehr viele Hauptaktionen, Nebenaktionen, Bonusaktionen. Man kann sehr viel in einem Zug einfach machen, was sehr, sehr cool ist. Und tatsächlich, da wird jetzt auch demnächst was auf Social Media kommen, werden wir Autorentage oder einen Autorentag bei uns haben am Stand, bei dem dann eben von verschiedenen Spielen Autoren signieren werden und aber auch zum Teil für Spielerunden eben da sein werden. Und man kann die Spiele der Autoren dann an den Tagen eben auch ein bisschen vergünstigt erhalten, sage ich mal. Aber da kommt dann die nächsten Tage noch was auf Social Media, deswegen uns folgen und Social Media im Auge behalten.
Okay, ich habe Schnäppchen gehört. Schnäppchen werden alle hellhörig.
Ja, bei Neuheiten Schnäppchen vor allem.
Auf jeden Fall. Wie bringt ihr denn die verschiedenen Verlage, die ihr so unter einem Hut habt, als Huthutter, sehr passend. Wie bringt ihr denn die verschiedenen Verlage, die ihr unter einem Hutter habt, zusammen auf das Spiel?
Wir haben natürlich auf der einen Seite auf jeden Fall bedruckte Wände. Wir werden auch wieder Banner haben, die eben ansagen, okay, hier ist nicht nur Huch zu finden, sondern eben auch unsere Partnerverlage. Wir werden auch wieder mit Messewänden arbeiten, die das eben ersichtlich machen. Und Edition Spielwiese zum Beispiel hat ja tatsächlich auch einen Stand neben uns. Das heißt, die sind auf jeden Fall auch sehr groß vertreten. Und unsere anderen Partnerverlage haben ja auch Stände auf der Messe. Und wir werden aber trotzdem schauen, dass wir eben die Partnerverlage noch irgendwie auf jeden Fall auch mitbewerben, eben wie gesagt dann durch Wände oder Aufsteller oder Banner.
Du hast jetzt schon angedeutet, dass du selber viel im Gesprächen und Terminen sein wirst auf das Spiel. Gibt es denn trotzdem Gelegenheit, dass du ein bisschen über die Spiel streunern kannst? Und wenn ja, worauf freust du dich?
Und dies ist ja tatsächlich sehr schwer. Also ich bin wirklich von vorne bis hinten voll. Und dadurch, dass ich tatsächlich nur Donnerstag, Freitag, Samstag, also da sein werde, wenn ich bin zwar auch beim Aufbau, aber da ist eben alles noch am Aufbau. Und ich bin auch auf der Neuheitenshow. Und tatsächlich wird das für mich sehr schwierig werden, glaube ich, überhaupt auf Toilette zu gehen. Mal so ehrlich, oder was zu essen. Da müssen dann ein paar meiner Termine kurz Geduld haben. Aber ich freue mich tatsächlich sehr auf die Neuheitenshow, weil ich da dann eben auch trotzdem, dass ich natürlich bei unserem Abteil sein werde und unsere Neuheiten quasi erklären werde, eben auch die Möglichkeit habe, auch Neuheiten von anderen Verlagen zu sehen und eben nicht so verstreut im Sinne von, ich muss über die ganze Messe laufen, um irgendwo hinzukommen. Tatsächlich freue ich mich am meisten darauf, weil ich da eben dann selber auch nochmal ein bisschen Eindruck bekommen kann und eben auch sehen kann, was so die anderen Verlage so an Neuheiten auf die Messe mitgebracht haben.
Ist vielleicht dann auch wirklich ganz glücklich, dass man mit der Neuheitenschau die Spiel komprimiert in eine Halle.
Genau.
Das ist auch immer eine special kind of crazy am Mittwoch.
Oh ja, oh ja.
Da freue ich mich auch schon drauf. Geht es dir auch immer so, dass du dann in den Donnerstag startest und denkst, mir tut jetzt schon alles weh?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also jeden Morgen auch dann ein Halsbonbon, weil in Essen muss man halt wirklich, also in Nürnberg, finde ich, geht das immer noch. Da ist es sehr ruhig, aber in Essen muss man halt wirklich ab irgendeinem Punkt schreien. Und also letztes Jahr war meine Stimme dann am zweiten Tag wirklich schon so weg einfach. Ich war dann froh, wenn manche Termine gesagt haben, okay, also wir haben explizit Interesse an den und den und den Neuheiten, dann konnte ich schon mal eingrenzen. Also das ist tatsächlich für die Stimme einfach jeden Morgen ein Tee und ein Hustenbonbon, dann geht das schon.
Ich glaube, ich packe mir dieses Jahr für meine Termine einfach Hustenbonbons für die PR-Menschen ein. Das mache ich. Das nehme ich vor.
Das ist aber süß.
Dann kriegst du natürlich auch eins von mir. Okay, jetzt hätte ich aber noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Dem geneigten Hörer oder der geneigten Hörerin ist es vielleicht schon aufgefallen, immer auch gerne eine kleine crazy Frage am Ende. Und ich würde sagen, für dich hätte ich die Frage in petto. Wenn du eines der aktuellen Spiele von Hoch wärst, welches wärst du?
Oh, das ist eine tricky Frage. Mein erster Impuls ist tatsächlich Makoto. Weil Makoto das Thema Japan hat und ich mich tatsächlich sehr, sehr für die japanische Kultur interessiere. Und weil Makoto auch wieder sehr, sehr schöne Illustrationen hat und tatsächlich auch ein Hobby von mir ist, eben zu zeichnen. Ich glaube tatsächlich, deshalb würde ich auf Makoto gehen. Es ist auch ein interessantes Letterclimbing-Spiel. Also hat so ein paar Highlights das Spiel und ein paar Themen, in denen ich mich dann tatsächlich doch wiedersehe.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Komm, erzähl uns kurz was zu Makoto. Und wie man, alle, die darauf bestehen, dass wir hier nur drei Highlights machen, schalten jetzt mal bitte schon aus.
Wie man auf mehr als drei Highlights kommt.
Die eigentliche Challenge.
Die eigentliche Challenge.
Komm, erzähl.
Genau, also Makoto ist ein, wie schon angedeutet, ein Letterclimbing-Spiel, bei dem man eben so ein bisschen taktieren muss, weil nicht alle Karten Punkte geben. Also man hat Karten zu Japan-Thema, die übrigens auch wieder von Stefan Sonnenberger illustriert sind. Also der hat dieses Jahr zwei Highlights quasi mit illustriert und sie sind einfach wirklich wieder unglaublich schöne Karten. Und man versucht eben seine Handkarten loszuwerden. Wie gesagt, geben aber nur manche Karten eben Punkte und man muss eben versuchen, möglichst logisch und für einen sinnvoll mit der Auslage die Karten zu tauschen. Man darf auch, wie gesagt, nur anlegen, indem man höher anlegt oder eben bestimmte Kombinationen anlegt. Und das ist wirklich ein schönes Kartenspiel, das eben durch dieses Letterclimbing eben noch so ein bisschen ja eine Besonderheit reinbekommt, plus eben durch diese Illustrationen noch.
Okay, ich habe es mir auch gerade mal parallel angeschaut. Das sieht ja wirklich wahnsinnig schön aus. Mhm. Und ich sehe gerade, Makoto, japanisch für Ehrlichkeit. Mhm. Da hast du dir aber ein sehr schönes Spiel ausgesucht, um dich zu identifizieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, entlasse ich dich wieder in deine Spielvorbereitungen. Sicher ist da jetzt, wir haben jetzt heute den 7.10. Zwei Wochen geht's los. Die Aufregung steigt.
Ja.
Aber wir freuen uns drauf, oder?
Genau, wir freuen uns drauf und ich danke dir auch vielmals, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Road to Essen. Und wie ihr jetzt gehört habt, am Hoch- bzw. Hutterstand gibt's wieder mal richtig viel zu entdecken und zu hören.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2025, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr unter www.beeple.de.